Morgen jährt sich ein ganz schlimmer Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, ob das in euren Köpfen noch drin ist. Genau. In Norwegen, in Oslo, vor einem Jahr gab es dieses Bombenattentat und diesen Amokläufer, der 69 Menschen erschossen hat. Grausam. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf hattet. Ich muss sagen, ich hatte es eigentlich schon fast vergessen. Zumindest habe ich nicht akut dran gedacht. Es gibt so viele Dinge, die passieren. Denke zum Beispiel an diesen Wirbelsturm auf der Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern, wo auch so viele Menschen ums Leben gekommen sind, was so dicht an uns dran war. Es ist noch nicht lange her. Aber es ist uns nicht mehr, mir zumindest nicht mehr, kann ja nicht für euch das behaupten, aber mir zumindest nicht mehr präsent, weil so viel immer wieder auch passiert. Vielleicht ist es auch gut, dass wir solche Dinge manchmal vergessen, damit sie uns nicht niederdrücken. Ich habe gestern einige Berichte gelesen von den Helfern von Oslo letztes Jahr. Ein junger Mann, der mit seinem Boot rausgefahren ist und Menschen aus dem Wasser gezogen hat, unzählige immer wieder hin und her gefahren ist und der heute immer noch daran leidet zu sagen, warum waren es nicht mehr? Warum ist es mir nicht geglückt, noch mehr zu retten? Warum ist es mir nicht geglückt, noch mehr aus dem Wasser zu ziehen und an sichere Ufer zu bringen? Diese Helfer treffen sich immer wieder und ich fand es fast erschreckend, als ich das gestern gelesen habe, wie sehr sie darunter leiden, wo sie doch so vielen Menschen geholfen haben. An dieser Stelle frage ich mich oft, was haben wir als Kirche in solchen oder überhaupt in Situationen zu sagen? Zu sagen zu Themen, die nicht theoretisch, vielleicht auch wichtig, aber nicht so wirklich mit dem wahren Leben verknüpft sind. Was haben wir zu dem zu sagen, was unseren Nachbarn, was uns selbst tagtäglich passiert? Uns beschäftigt ein Thema, und ihr habt gehört, ich bin Schatzmeister, also muss es heute ums Geld gehen. Ich habe heute in der Lektion gelernt, dass man Prediger teilweise so ein bisschen einkategorisiert, um welche Themen es geht. Ich mache es euch ganz leicht, es geht heute ums Geld. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir übers Geld reden aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn ich Gemeinde erlebe, wenn ich auch das in der Vereinigung erlebe, dann wird übers Geld oft gesprochen, wenn zu wenig da ist. Ansonsten schweigt man am besten drüber, weil man so das Gefühl hat, wenn man noch drüber redet, dann scheint es sich aufzulösen und ist noch weniger da. Also reden wir oft nur übers Geld, wenn wir mehr haben wollen. Ich möchte etwas ganz anderes heute machen. Ich möchte über das Geld reden, zum Ersten, um euch einmal ganz herzlich Danke zu sagen. Die Hansa-Vereinigung hat im letzten Jahr ein außerordentlich gutes, das Beste im letzten Jahrzehnt, kann man sagen, erlebt. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Für mich noch ein Punkt, wo ich ja einen großen Segen Gottes empfunden habe. Günter Brecht, das wisst ihr, ist am 01.01. letzten Jahres schon zum Norddeutschen Verband gegangen. Ich konnte aber, weil mein Arbeitgeber mich nicht geben lassen wollte, erst zum 01.07. dann hier in die Vereinigung kommen. Günther hat versucht, alles so gut es ging, parallel in beiden Aufgaben am Laufen zu halten. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das mit zwei Vollzeitstellen einfach schwer möglich ist. So war für uns als Vereinigung das letzte Jahr, Heinz Gantmann formuliert es immer, so eine Art kleiner Blindflug. Und ich wollte das auch unterschreiben. Und am Ende des Jahres, als wir die Zahlen zusammen hatten, waren wir einfach überglücklich, weil Gott uns gesegnet hat. Durch euch, durch das Geld, was ihr zur Verfügung gestellt habt, sind die Dinge, die wir im letzten Jahr in der Vereinigung anpacken konnten und wollten, möglich gewesen. Daher ein herzliches Dankeschön für das, was ihr finanziell in eure Gemeinde, aber auch in die Vereinigung investiert. Wir müssen über Geld reden. Warum? Zum Beispiel, weil die adventistische Finanzstatistik eine Aussage trifft. Wir werden immer weniger und haben immer mehr Zehnten. Heißt in der Konsequenz, am Ende bleibt einer übrig, der 50 Millionen Zehnten zahlt. Wie realistisch das ist? Wir müssen über Geld reden, weil wer macht es sonst? Banken, Versicherungen, wo uns das hingeführt hat, haben wir in den letzten Jahren und erleben wir an den Zeitungsmeldungen jeden Tag. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Banker. Das ist das, was ich gelernt habe. Ich will das auch nicht über einen Kamm scheren, aber ich glaube, es gibt zu wenig Gute. Wir müssen über Geld reden, weil das einer der größten Scheidungsgründe ist. Der Zwist über Finanzen, das nicht mehr klarkommen, das sich übernehmen, führt gepaart mit Arbeitslosigkeit am häufigsten zu Ehekrisen und zu Scheidungen. Wir müssen über Geld reden, weil die Vielzahl an Möglichkeiten heute so überwältigend ist, dass es kaum möglich ist, dabei noch einen Überblick zu behalten. Ich habe in den letzten Jahren in der Bank ganz viel mit jungen Leuten, 25 und jünger, gearbeitet, die mittlerweile mehrere Schufa-Einträge hatten, Privatinsolvenz am Laufen war, weil sie einfach durch Handyverträge es nicht mehr geschafft haben, ihre Finanzen zu regeln und damit den Start eigentlich in das Berufsleben, in das junge Erwachsenensein deutlich erschwert haben. Wir müssen über Geld reden, weil Gott es getan hat. Wir müssen über Geld reden, weil ich glaube, dass so wie wir zum Thema Gesundheit in den letzten Jahren viel zu sagen hatten, heute, wenn wir die biblischen Maßstäbe als Grundlage nehmen, viel zum Thema Geld zu sagen haben und vor allem auch in der aktuellen Situation. Ich möchte gern einen Bibeltext mit euch zusammen lesen, Lukas 16. Lukas Kapitel 16. Und dort die Verse 10 bis 12. Lukas 16, die Verse 10 bis 12. Und wenn ich den lese, hört mal so ein bisschen auf euer Inneres, wie sich dieser Text anfühlt. Also nicht nur hören, was da steht, sondern auch hören, was das mit euch macht. Ich lese Lukas 16, Abvers 10. Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld unehrlich um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Verwaltet ihr das Geld anderer Leute nachlässig, wer wird euch dann das schenken, was euch gehören soll? Weiß nicht, wie euch es geht, wenn ihr diesen Text hört. Wenn ich den gehört habe, dann hat er mich immer so ein bisschen aufgewühlt. So eine Unterstellung. Das ist kein positiver Text, keiner, der Mut macht, sondern der klingt eher wie, sei im Kleinen ehrlich, sonst gibt es eins drauf. Wenn ich diesen Text in das Gesamtbild der Bibel setze, dann lese ich den heute ganz anders und auf diese kleine Reise möchte ich euch mitnehmen. Fakt ist inhaltlich, dass Gott hier zwei Dinge anspricht. Bei dem Text, den ich gelesen habe, hören wir Begriffe wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit. In anderen Bibeln steht Treue, Zuverlässigkeit. Das sind Dinge, die für Gott wichtig sind. Wichtig zum einen im Bereich Finanzen, aber er spricht hier von den Reichtümern des Himmels. Also es geht nicht nur um das Geld, sondern eben auch um weiteren Segen, den Gott uns anvertrauen und schenken will. Und das Zweite, wenn man den Text so als Ganzes anguckt, scheint es doch so zu sein, dass Gott sagt, je nachdem, wie du mit den Finanzen umgehst, entscheidet jemand, Gott, ob er dir die Reichtümer des Himmels anvertrauen kann oder nicht. Das ist das, was in diesem Text steht und was es vielleicht ein bisschen schwierig macht. Bleiben wir bei dem ersten Teil, dass Treue, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit Gott wichtig sind. Das mag beim Finanzen nicht großartig überraschend sein. Ich behaupte, das ist was, was ihr von mir als Schatzmeister der Vereinigung unbedingt erwartet und ihr habt recht damit. Schaue ich mir die Wirtschaft an, dann wird das nur noch deutlicher. Sie ist nicht geprägt von Treue, Ehrlichkeit und schon gar nicht von Gerechtigkeit, weil wie kann es gerecht sein, dass mein Nachbar arbeitslos ist, ich aber nicht? Wie kann es gerecht sein, dass meine Steuergelder benutzt werden um ein Land wie Griechenland am Leben zu erhalten, für das, was sie in den letzten Jahren vielleicht versaubeutelt haben? Wie kann es gerecht sein, dass Manager Millionen verdienen und das Verfassungsgericht entscheiden muss, dass Sätze für Asylgeldempfänger und Hartz-IV-Empfänger nicht angemessen sind? Wenn ich diesen Text lese, dann geht es Gott aber nicht um eine Frage des Wirtschaftssystems, sondern er spricht hier ganz persönlich. Es geht ihm also nicht darum zu sagen, du bist beauftragt, die Welt zu revolutionieren. Nein, es geht ihm darum, dass wir in unserem Leben auch im finanziellen Bereich Zufriedenheit erleben können. Treue ist ein Wort, was hier fällt. Was bedeutet Gott gegenüber Treue? Ich bin Schatzmeister, ihr wisst, was jetzt kommt. Na klar, gehört der Zehnten auch zur Treue Gott gegenüber mit dazu. Davon bin ich fest überzeugt. Das macht die Bibel deutlich. Aber genau an diesem Punkt wird etwas klar, was diesen Text, den wir gerade gelesen haben, in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Gott sagt in Malachi 3, Vers 10, wir kennen den Text, steht ja auch immer auf den Zehntenzetteln drauf, bring den Zehnten in voller Höhe in mein Kornhaus. Warum? Damit ich die Schleusen des Himmels aufmachen kann. Nach meinem Verständnis gehört alles, was ich habe, 100% sowieso Gott. Ich habe früher mal gedacht, naja, aber das Geld, was ich verdiene, das ist ja meine Kraft und allem drum und dran. Blödsinn. Gott schenkt mir diese Kraft. Gott schenkt mir meine Kreativität, egal wo ich sie einsetze, zum Beispiel auch bei Youngstar. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, gehört Gott. Und Gott sagt, ich schenke es dir. Ich bitte dich darum, gib mir 10% zurück. Warum? Damit es mehr wird. Damit ich die Schleusen des Himmels, damit ich den Segen über dir in vollem Maß ausgießen kann. Das klingt doch ganz anders als der Text, den wir gerade gelesen haben. Da stand, wenn du nicht ehrlich bist, dong, gibt's eins obendrauf. Wie gehen wir mit Kindern um? Ich habe noch keine Kinder, ich kann das also nur aus der Außenbeobachtung beschreiben. Aber was ich erlebe ist, dass doch jedes Elternteil versucht, den Kindern immer das zu übertragen an Verantwortung und Aufgaben, was auch im Rahmen der Möglichkeiten eines Kindes liegt. Keiner würde einem Dreijährigen sagen, schreib einen Aufsatz. Wäre ein bisschen unlogisch. Genauso verstehe ich den Text, den Gott hier beschreiben lässt, auch. Dass er sagt, pass auf, es geht darum, schrittweise zu wachsen. So wie wir das eben mit Kindern genauso machen, geht Gott auch ein Stück weit mit uns um. Nicht als Kinder, um jetzt uns klein zu machen, sondern eben um diesen Mechanismus auch auszunutzen. In kleinen Dingen lernen, um in großen Dingen dann auch fähig zu sein. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von einer Studie, die gemacht wurde bei Menschen, die 1 Million im Lotto gewonnen haben und vorher nicht in die Kategorie reich gehörten. Ein paar sehe ich nicken. 5 Jahre später ist man zu den Leuten wieder hingegangen und hat gesagt, so, wie sieht's denn heute aus? Erschreckenderweise ging es 100% der Menschen schlechter als vorher. Warum? Spekuliert mal, oder ihr wisst es. Das ist eine ehrliche Frage, keine rhetorische. Was glaubt ihr, warum war das so? Die Gemeinde ist zu groß, da traut sich keiner. Nochmal? Dummheit. Okay, was noch? Ah, die gierigen anderen. Okay, noch andere Ideen. Hier war, glaube ich, noch eine Meldung. Genau. Das war laut der Studie letztendlich der Kernpunkt. Das kann man von mir aus auch als Dummheit bezeichnen. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Menschen von außen eben kommen. Es war so überraschend. Stellt euch das vor, ihr geht Montag früh zur Bank, Kontoauszug ziehen und plötzlich steht da 1 Million Euro drauf. Wäre cool, oder? Ich sehe schon einige grinsen und freuen. Zumindest die Studie sagt, das wäre gar nicht gut. Und Gott sagt das auch. In Sprüche gibt es ganz viele Texte, die sagen, Reichtum entwickelt sich Schritt für Schritt. Wer versucht, den schnellen Reichtum zu erwerben, wird scheitern. Das ist im Prinzip, was man heute in der Wirtschaft sagt. Viele handeln anders, aber das hat die Bibel eigentlich schon längst offengelegt. Diese Menschen waren nicht in der Lage, mit dem umzugehen, was plötzlich auf ihrem Konto war. Davor möchte Gott uns schützen. Er sagt, ich bringe dir Schritt für Schritt bei, mit dem umzugehen, was ich dir in die Hände lege, verantwortlich damit zu handeln. Und mein Ziel ist, Malachi 3, Vers 10, dir noch mehr Segen in die Hände zu legen. Ich wette, einige von euch sagen jetzt, ja, aber das heißt doch nicht unbedingt nur Geld. Völlig richtig. Das heißt nicht unbedingt nur Geld. Das beschreibt Gott hier, dass es letztendlich auch um die Frage der Reichtümer des Himmels geht. Aber es geht auch um Geld. Meine feste Überzeugung ist, dass Gott uns segnet. Ich habe beschrieben, im letzten Jahr haben wir das schon erlebt. Ich gehe fest davon aus, dass er das in der Zukunft als Vereinigung, aber auch persönlich bei jedem tun wird. Die Frage war, was heißt Treue gegenüber Gott? Zehnten war die eine Geschichte. Jesus wird einmal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Punkt. Ich sehe eine Murmeln schon. Ja, es geht weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott macht also deutlich, dass es hier eine für ihn scheinbar Gleichstellung geht. Zum einen eine Verantwortlichkeit ihm gegenüber, Zehnten, damit er mich noch mehr beschenken kann, aber auch eine Verantwortlichkeit für das, was in meiner Umwelt passiert. Die Mitmenschen, was auch immer das heißen mag, für mich persönlich. Wenn ich also an Oslo letztes Jahr denke, ich will jetzt keinen Spendenaufruf für Oslo starten, versteht mich da bitte nicht falsch, aber wir haben eine Verantwortung für das, was in der Welt passiert, und ich weiß und finde das super gut, dass ihr als Gemeinde das zum Beispiel auch in der Suppenküche wahrnehmt. Es soll keine Kritik sein, sondern deutlich machen, dass es für Gott ein Wert ist, sich um andere Menschen zu kümmern. Wie drastisch das für Gott ein Wert ist, möchte ich gerne mit euch noch lesen. Wir bleiben im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 3. Lukas Kapitel 3 und dort ab Vers 7. Den Text finde ich so schön, ich muss den unbedingt vorlesen. Lukas Kapitel 3 ab Vers 7. Eins der genialsten Missionskonzepte, die ich je in der Bibel gefunden habe. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Was für eine Luxussituation. Das ist doch was, was wir uns in jeder Gemeinde eigentlich wünschen. Leuten, die in Scharen kommen und sagen, ich möchte mich taufen lassen. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich möchte gerne mit ihm leben. Muss Johannes echt motiviert haben. Er reagiert, Missionskonzept, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch eure Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könnt euch damit herausreden, Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen Abrahams hervorbringen. Schon jetzt ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist eine Missionsstrategie. Da kommen Menschen in Scharen und wollen sich taufen lassen. Und Johannes, dessen Auftrag das war, hat nichts Besseres, als ihn komplett vor den Kopf zu hauen. Wir haben das als Adventisten auch eine ganze Zeit lang geschafft, aber das setzt, glaube ich, doch dem Ganzen noch ein bisschen die Krone auf. Die Menschen, so verwirrt, wie sie wahrscheinlich in der Situation waren, sind nicht gleich alle davongerannt. Ein Glück, denn der Text geht weiter. Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Ganz ehrliche Frage. Johannes antwortet, wer zwei Hemden hat, soll dem eines geben, der keines besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Wow. Da kommen also Menschen, ich behaupte mal, Johannes hat ja vorher schon immer über das Thema Umkehr gesprochen, über die Umkehr zu Gott. Diese Menschen kommen und sagen, ich möchte mich taufen lassen. Das heißt, die haben ja irgendwas schon verstanden. Das sind also nicht irgendwelche, die gerade seit 5 Minuten dabei stehen und zum ersten Mal zuhören. Sondern Menschen, die sagen, das, was du beschreibst, diese Nähe zu Gott möchte ich haben, deswegen möchte ich mich mit dem Wasser taufen lassen, damit meine Schuld vergeben ist und damit ich eben auch einen Weg zu Gott finde. Und Johannes sagt, Moment, das, was eure Überzeugung ist, soll sich in dem zeigen, was ihr tut. Ich finde den Text insofern genial, weil da nicht steht, gib deine Hemden weg. Das ist was Christen, nicht nur Adventisten, sondern Christen, lange Zeit gelebt haben. Mönche mag da ein sehr drastisches Beispiel sein. Wir müssen alles weggeben, was wir haben. Da fallen uns dann gleich Texte ein, es geht eher ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wir denken sofort an den reichen Jüngling, Hilfe, Geld, ja nichts mit zu tun haben. Gott sagt hier, setze dein Geld ein. Aber nicht, es geht Gott nicht darum zu sagen, gib alles weg, sondern achte auch auf deine Existenz. Wenn du zwei Händen hast, verschenk nicht beide, sondern verschenke eins. Eins musst du selber tragen. Er beschreibt, wer etwas zu essen hat, da steht nicht, soll alles weggeben, soll seine Mahlzeit teilen. Teilen heißt, ich habe auch noch was übrig. Also Gott ist hier wichtig, eine Verantwortung auch für mich selbst zu übernehmen und nicht nur zu reagieren und zu sagen, ich gebe alles weg. Aber es gibt eben auch die Verantwortung für den anderen in meiner Nähe. Vier Grundprinzipien zum Thema Finanzen. Das erste habt ihr geschafft. Teile das, was Gott dir schenkt. Ist für Gott ein absoluter Wert. Das ist eigentlich mein Punkt 3. Ich bin heute ein bisschen quer eingestiegen. Wir fangen mal jetzt bei Punkt 1 an. Haben wir aber auch schon ein bisschen angeschnitten. Gib Gott um das, worum er dich bittet. Mir ist nochmal wichtig, von Gott ist das keine Gebühr, die er verlangt oder irgendwas, was er braucht. Gott hat alles. Was braucht Gott unsere 10%? Nach meinem Verständnis, wie ich die Bibel lese, geht es Gott darum, dass wir verstehen, wer eigentlich derjenige ist, der uns nicht nur Gesundheit schenkt, sofern wir sie denn haben und jeden Tag aufstehen lässt und den Weg hierher schaffen konnten, sondern der uns eben auch im Bereich der Finanzen segnet. Aber gerade das Thema Gesundheit angesprochen und auch für das Thema Finanzen gilt das, es ist nicht alles rosig, auch nicht in unseren Gemeinden, das ist mir völlig klar. Und nicht bei jedem Einzelnen wahrscheinlich, der hier im Raum sitzt. Wir leben in einer Welt, die ungerecht ist. Wir leben in einer Welt, wo Krankheit und Leid, ich habe das vorhin beschrieben, leider dazugehört. Und uns immer wieder auch nicht nur in der Distanz, Oslo ist ein Glück weit weg, sondern auch oft ganz nahe trifft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass letztes Jahr unsere Jugend- und Teenie-Freizeit einen Ausflug nach Oslo geplant hatte. Ihr nickt, ihr habt das mitbekommen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich will nicht sagen, jetzt hat Gott da alles bewahrt oder sonst irgendwas, aber Leid gehört auch in unserem persönlichen Leben leider dazu. Gottes Plan ist aber ein anderer und setzt deswegen seine Prinzipien nicht außer Kraft. Punkt 1 war also, gib Gott, worum er dich bittet, damit er dich noch weiter segnen kann. Der zweite Punkt, plane für die Zukunft. Ich finde Josef einen der genialsten Haushalter, genialsten Verwalter, die ich in der Bibel finden kann. Er hatte natürlich einen immensen Wissensvorsprung. Da kommt Gott zu ihm und sagt, du pass auf, die nächsten 7 Jahre, die fetten Jahre, denkt an das Bild der Kühe zum Beispiel, da wird es richtig gut. Pack mal was zur Seite. Weil danach kommen 7 Jahre, die werden eine Katastrophe. Es gibt Wirtschaftsstatistiken, die sagen, ja, alle x Jahre haben wir eine Rezession. Ich finde, diese Statistiken sind mindestens in den letzten 10 Jahren alle über den Haufen geschmissen worden, weil man es nicht planen kann. Aber Fakt ist eins, es ist nicht immer nur Aufschwung. Und Fakt ist auch etwas anderes, es ist nicht immer nur Abschwung. Also dieses Prinzip zu sagen, es gibt gute und es gibt schlechte Jahre, ist ein Prinzip, was wir auch heute in unserer Wirtschaft finden. Und Gott sagt, so gut du kannst, plane für die Zukunft. Leg etwas zur Seite. Ein kleines Paradebeispiel, aktuell aus der Presse, Opel. Ja, kommt ja momentan wieder in die Schlagzeilen. Hatten wir schon im Jahr 2009, so in der zweiten Hälfte schon mal das Thema. Erinnert euch vielleicht daran, ging es um die Frage, bleibt das Opel-Werk bestehen? Die GM-Mitarbeiter, die nach New York, nach Washington fliegen, dieses ganze Theater darum. Am Ende des Tages führte das dazu, dass es bei uns ein Unwort des Jahres, ist es glaube ich nachher sogar geworden, Abwrackprämie gab. Erinnert ihr euch noch daran? Abwrackprämie, schon ein witziges Wort. Ging darum, wenn ich mein altes Auto verkaufe, kriege ich nochmal 2500 Euro. Das Ziel war, die Autoindustrie anzukurbeln. Mal abgesehen von der Abwrackprämie, wenn man mal die Preise vergleicht von Autos im Jahr 2009 und 2010 im Vergleich zu heute, wo es uns deutlich besser wirtschaftlich wieder geht, als das damals der Fall war. 20-30% sind da keine Seltenheit. Gott sagt, plane für die Zukunft. Gucke, welche Anschaffungen kannst du machen, sie vielleicht ein bisschen aufschieben und nicht reagieren, so wie uns Marketing das erklärt. Kauf es gleich, auch wenn du es nicht bezahlen kannst, ist nicht schlimm. Zahlst erst in einem Jahr oder 0% Finanzierung oder was auch immer. Das ist nicht Gottes Prinzip. Gottes Prinzip ist, plane für die Zukunft, schaue, was brauchst du tatsächlich heute und was kannst du vielleicht auch in Zeiten anschaffen, wo es sinnvoller ist. Punkt 1, gib Gott, worum er dich bittet. Punkt 2, plane für die Zukunft. 3, teile mit dem, der weniger hat. Punkt 4, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Genieße, was Gott dir schenkt. Weiß nicht, wer von euch schon mal das Buch Prediger durchgelesen hat. Ihr habt das einmal gemacht, da gibt es Meldungen, sehr gut. Ich hatte das Gefühl, ich brauche danach einen Psychiater. Das ist ja eins der deprimierendsten Bücher, die wir überhaupt in der Bibel finden. Da ist der Prediger, da ist Salomo, der mit allen möglichen Dingen versucht, sein Glück zu machen. Und er beschreibt das ja in den schillerndsten Farben, was er alles hatte. Wie viele Mitarbeiter, wie viel Besitz, wie viele Frauen, alles, was er irgendwie dachte, das könnte dazu führen, dass ich am Ende sage, wow, jetzt passt's. Und er kommt zu dem Ergebnis, haschen nach Wind. Das ist wie Wind einfangen. Stellt euch mal vor, ihr fangt Wind ein. Wind ist ja hier an der Küste nicht seltenes. Irgendwie rutscht mir meine Bibel immer weg. Muss mir mal hier neu sortieren. Stellt euch mal vor, ihr wollt Wind einfangen. Da ist draußen stürmisch, hatten wir ja die letzten Tage. Und ihr nehmt ein Gefäß, irgendwas, nehmt die Hände und wollt Wind einfangen. Offensichtlich, das funktioniert nicht. Weil sobald ich versuche, ihn einzuschließen, ist er eben auch weg. Das heißt, Salomo macht hier deutlich, egal was ich versucht habe, es ist völliger Unsinn. Es funktioniert nicht. Die letzten 3 Kapitel versuchen das ganze Theater wieder rauszureißen. Da macht er nämlich deutlich, was sein Ergebnis ist. Und das sind 2 Punkte. Genieße das, was Gott dir schenkt und lebe in der Verantwortung ihm gegenüber. Das ist Salomos Quintessenz. Nachdem er mehrere Millionen Euro auf dem Konto hatte, nachdem er ein Unternehmen geführt hat, dessen Größe wir uns nicht mal vorstellen können, nachdem er alle Regeln positiv gebrochen hat, die es damals gab, alles erreicht hat, was man sich irgendwie nur erträumen kann, sagt er am Ende, du, letztendlich genieß das, was Gott dir schenkt und lebe in der Verantwortung ihm gegenüber. Gott ist wichtig, dass wir bei dem, was er uns schenkt, bei dem Gehalt, der Rente oder was auch immer wir an finanziellen Mitteln bekommen, dass wir das genießen. Was Verantwortung ihm gegenüber heißt, zumindest nach dem, was ich aus der Bibel lese, habe ich beschrieben, aber Gott sagt, es ist wichtig, dass du das genießt, was ich dir schenke. Es gibt in Jesaja 55, lesen wir nicht, zitiere ich nur, Jesaja 55, Vers 2, einen wunderbaren Text, der sagt, warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das euch nicht satt macht. Wenn ich euch doch das Brot des Lebens schenken will, sodass ihr satt werdet in Ewigkeit. Mit meinen eigenen Worten formuliert. Aber eben dieser Satz, zumindest nach Hoffnung für alle, warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Dinge, die nicht satt machen? Die erste Jugendstunde, die ich in Hansa halten sollte, war zu dem Thema, wie komme ich zu schnellem Geld? Wie komme ich schnell zu Geld? So. Ich kann nicht sagen, ob die Jugendlichen jetzt enttäuscht waren, ja, weil die Quintessenz war eben, es geht nicht darum, 1 Million, 2 Millionen, 5 Millionen, uns würden ja schon 10.000 vielleicht reichen, auf dem Konto zu haben. Gott beschreibt, dass finanzielle Zufriedenheit damit zusammenhängt, wie wir mit dem, was er uns schenkt, umgehen. Schritt für Schritt möchte er uns mit mehr segnen. Das ist sein Ziel. Und für ihn gehören meiner Meinung nach eben diese 4 Aspekte dazu. Genieße, was er dir schenkt. Teile mit denen, die weniger haben und die es brauchen. Gib Gott, worum er dich bittet und plane für die Zukunft. Aber vorhin gesagt, dass ich glaube, dass das eins der aktuellsten Missionsthemen ist, die wir haben. habe insgesamt knapp 6 Jahre in der Bank gearbeitet und behaupte zumindest einen gewissen Querschnitt der Menschen zu kennen, was ihre Finanzen angeht. Wenn ich mir angucke, wie das war, 1999 bis 2001, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, waren die Menschen, die am finanziellen Abgrund standen, deutlich weniger, als das heute der Fall ist. Braucht euch nur Statistiken angucken, die belegen genau das. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung, die Menschen zu begleiten, den Menschen zu helfen, Gottes Prinzipien, nicht nur im Bereich Gesundheit, nicht nur im Bereich Vergebung, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber auch im Bereich Finanzen zu zeigen und ihnen damit ein positiveres Leben zu ermöglichen. Eine Geschichte zum Schluss. 2 Freunde sitzen zusammen, jahrelang befreundet und haben sich entschieden, wir müssen unsere Freundschaft mal so richtig feiern. Sie haben sich zusammengesetzt. Schon einige Stunden sitzen sie beisammen, haben viele Erinnerungen geteilt, viele Dinge, die sie gemeinsam erlebt haben. Sagt der eine Freund zum anderen, du sag mal, wenn du 5 Häuser hättest, würdest du mir 1 schenken? Der Freund sagt, sag mal, was soll ich mit 5 Häusern? Natürlich schenke ich dir 1 dieser 5 Häuser, damit du genauso gut leben kannst, wie ich auch. Moment Stille, kurze Zeit später. Du, und sag mal, wenn du 5 Autos hättest, würdest du mir 1 dieser Autos schenken? Der Freund, wie aus der Pistole geschossen, überlegt gar nicht. Na klar, ich kann sowieso nicht 5 Autos gleichzeitig fahren. Ich würde dir sogar 2 Autos schenken. Kurze Zeit später fragt der Freund wieder. Du, und sag mal, wenn du 5 Hemden hättest, würdest du mir 1 davon schenken? Und der Freund reagiert wieder sofort, auf gar keinen Fall. Warum? Fragt der Erste. Der Gefragte sagt, ich habe 5 Hemden. Wie gut ist es manchmal, über die Theorie zu reden und darüber zu schwelgen. Gottes Plan ist, uns Mechanismen schon beizubringen mit 5 Hemden, nicht erst mit 5 Autos oder 5 Häusern. Amen.